Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Game on. Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marianovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben DartslauscherInnen, wir sind wieder da. Es ist Dienstag. Hier kommt eure Wochenration Game On am 30. April 2024 mit Folge 195. Grüße aus Berlin, aus Berlin-Köpenick. Der Robstar sitzt wie immer in Freudenstadt und das ist gut so. Ich grüße dich, mein lieber Robby.
Ich grüße dich, Elmar. Ja, immer sitze ich ja nicht in Freudenstadt. Ich sitze auch mal in Ismaning, ich sitze auch mal schon in Zadar in Kroatien oder in Herzegowina. Da, ich bin überall schon gesessen. Also ich war europaweit unterwegs für diesen Podcast.
Das stimmt.
Ja.
Ich sollte vielleicht ganz am Anfang sagen, Robby, dass vielleicht die Qualität meiner Aufnahme nicht ganz so gut ist. Wie gesagt, ich bin unterwegs, Berlin. Habe ich meinen Adapter, den du für die SIM-Karte brauchst, der ins Mikrofon rein muss, habe ich irgendwie nicht dabei. Ich hab's eingepackt, aber es ist irgendwo liegen geblieben auf meiner Reise. Das macht nichts. Dafür haben wir auch iPads und das funktioniert. Und so werden wir das hinbekommen. Es ist auf jeden Fall Sonntagabend. Das ist der 28. April, 23.10 Uhr. Das fünfte European Tour Turnier dieses Jahres 2024 ist Geschichte. In der Steiermark-Halle wurde gespielt, die Austrian Darts Open. Und der Sieger heißt Luke the Nuke Littler, der sich gegen Joe Cullen im Finale durchsetzen kann mit 8-4. Robby war so unfassbar fleißig. Der hat schön kommentiert den ganzen Tag. Ich hatte nicht so einen anstrengenden Arbeitstag, um ehrlich zu sein. Aber ich habe am Nachmittag viel gesehen, war halt dann im Auto hier in Richtung Berlin unterwegs. Hab dann zwischendurch noch mitbekommen, dass der erste FC Köln 1-1 in Mainz gespielt hat. Das war ja so eine Art Showdown, das war Finale. Da geht's ja um Abstieg oder eben nicht. Sie sind, glaube ich, noch im Rennen durch dieses 1-1. Aber Robby hat den Tag heute viel genauer miterlebt, als ich das getan habe. Was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du an Graz denkst, an die Steiermark-Halle denkst? Das Finale habe ich mir gerade angesehen. Ich meine, das war schon unfassbar, ne? Diese Gesänge Luke Littler, Joe Cullen im Wechsel. Das ist ja eigentlich Darts.
Das ist geil. Das habe ich jetzt so auch noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Das haben die da in Graz-Brümstetten super gemacht. Aber das Erste, woran ich denken muss, so ab Viertelfinale war ich total gespannt auf Luke Littler in diesem steirischen Janker. Dieses grüne Jackett, das es ja eigentlich auch bei Masters in Augusta gibt, bei den Golfern. Ich wollte wissen, wie der drin aussieht. Und das hat mich so den ganzen Tag über getrieben. Das Bild muss ich sehen. Und ich muss aber sagen, das Ding steht ihm richtig gut. Also der kann nicht nur Jogginganzug tragen, der kann auch mal eine Tracht tragen. Da.
Ein Jankerl.
Jankerl, ja.
Ja, das stand ihm gut. Ich glaube, er fühlte sich nicht so richtig wohl darin, das war so mein Eindruck. Aber das ist auch nicht verwunderlich, der Kerl ist 17 und muss dann plötzlich etwas anziehen, was er vorher noch nie gesehen hat, vielleicht mal irgendwo im Fernsehen. Aber er ist auf jeden Fall der Nachfolger von Johnny Clayton. Johnny Clayton hat Graz im vergangenen Jahr gewonnen, ist dann im Achtelfinale an Martin Schindler gescheitert. Martin Schindler, wieder der beste Deutsche, spielt wieder ein Viertelfinale, geht knapp gegen Bunting raus, hat einen Matchstart.
Nee, der hat sogar vier gehabt.
Hat, ich korrigiere das gerade, hat vier Matchstarts.
Doppel 15 war es. Drei Darts. Und das war so eine kuriose Szene. Er hat 80 Rest, glaube ich, wirft den letzten aufs Bullseye, trifft auch Bullseye und stellt sich damit 30. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, so eine Single 20 nur zu treffen. Das wäre so eine bessere Situation einfach gewesen, so eine Standardsituation, die er vielleicht gemacht hätte. Aber im Endeffekt lohnt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr drüber zu diskutieren. Trotz allem würde ich sagen, wieder mal ein erfolgreiches Wochenende für Martin Schindler, Viertelfinale. Also
absolut. Und spielt ja ein tolles Turnier. Hat diesen 111er Average am Freitag, der höchste jetzt, der von einem Deutschen bei einem European Tour Turnier gespielt wurde. Ich habe das heute auch auf Instagram gepostet. Mein Eindruck ist wirklich, und man kann es vielleicht jetzt noch nicht sagen, weil es ein bisschen früh ist, dieser Turniersieg von Risa war für ihn der nächste Schritt in seiner Karriere. Der scheint mir so gefestigt. Ich empfinde den als selbstbewusster, als resistenter, der ist stabiler. Dann wie er auch Ricardo Pietrezco mit 6-0 schlägt. Und klar, ja. Ricardo spielt es gerade nicht gut, ist schon klar. Aber trotzdem so, das zeigt einfach auch so sein Selbstverständnis, das er hat. Dass wenn einer nicht gut ist, dann kriegt er einfach auch mal einen Whitewash ums Öhrchen. Und genau das ist Pikachu da passiert. Also ist schon cool. Also macht, ja. Ich finde, Robby, weißt du, wir haben jetzt schon so viele Karrieren verfolgt. Wir sind beide so lange mit dabei. Das macht unheimlich großen Spaß, dann so eine Entwicklung auch zu erleben. Ich habe sie mir lange Zeit bei dir erhofft. Ich dachte, ich werde den Robster begleiten. Ich werde ihn begleiten bei großen Turnieren. Ich werde ihn begleiten bei Turniersiegen auf der PDC-Tour. Aber ich freue mich auch, wenn das dem Martin passiert, wenn es damals dem Max, dem Pikachu oder wem auch immer passiert.
Ja, also das hätte ich nicht mal für mich mir selber vorstellen können, dass das mal passiert mit irgendwelchen Turnieren oder sonst irgendwas. Nein, aber jetzt mal so drei Leute, wo ich jetzt Martin, Ross Smith und auch Richie Attaus, den wir glaube ich schon in der letzten Folge erwähnt hatten, haben dieses neue Selbstverständnis, von dem du gesprochen hast. Das waren ja schon immer gute Spieler. Da gibt's keinen Zweifel daran. Aber jetzt merkst du, dass sie wirklich ans Oki gehen und sagen, natürlich werfe ich jetzt eine 140. Und wenn der Gegner eine 140 wirft, dann natürlich kann ich jetzt auch eine 180 werfen. Und dieses Selbstvertrauen ist bei diesen drei irgendwie im Moment da. Martin gefällt mir total gut von der Entwicklung. Es war jetzt auch keine Kurve, die ständig nur langsam nach oben gegangen ist. Da gab's viele Täler. Und wir haben jetzt viel über ihn geredet. Apropos viel über ihn geredet, ich muss ganz kurz was loswerden. Ich hatte eine DM gekriegt von jemandem.
Ich habe viele DMs bekommen, du. Ich habe auch noch so ein paar.
Gary Anderson
zum Beispiel.
Dass wir ihn nicht genug abgefeiert hätten nach dem Sieg. Also da möchte ich mal eins ganz kurz klarstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben Gary Anderson in diesem Podcast mehr abgefeiert, als es eigentlich eine Nummer 25 oder 24 der Welt nicht verdient hätte, aber wo man drüber streiten kann, ob man das machen muss. Und das nächste war, wir hatten auch gesagt, dieser Sonntag, vergangene Woche in Sindelfingen, das war jetzt nicht so der Übertag von Gary Anderson. Da waren viele Matches dabei oder einige Matches dabei, die er jetzt nicht hätte unbedingt gewinnen müssen. Von daher, ich glaube, Gary Anderson kommt hier in diesem Podcast sehr, sehr gut weg. Sehr gut. Über Joe Cullen weiß ich nicht, ob der heute so gut wegkommt bei mir. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher.
Und ich finde auch, Robby, ich möchte mir auch nicht vorschreiben lassen, über wen ich mehr zu reden habe. Wenn ich den Eindruck habe, den hatten wir ja beide offensichtlich auch, dass wir nicht ganz so viel über Gary reden wollten. Vielleicht auch aus dem Hintergrund. Wir haben oft über ihn geredet. Wir haben diese Entwicklung begleitet. Wir haben immer wieder gesagt, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, der wird jetzt Titel holen. Und ich glaube ja auch, dass er einen Major-Sieg noch holen wird. Ich glaube, das kommt noch bei Anderson. Dann ist es einfach mal so. Und da können sich Gary Anderson-Fans natürlich aufregen, das ist klar. Das ist auch gut so und schreibt uns. Und ich finde das schön. Ich bekomme gerade viele Nachrichten auf unsere Podcast-Folgen und ich finde das gut. Ich lese die alle und nehme das eine mir mehr zu Herzen als das andere. So ist es halt. Und das ist trotzdem schön, so dass es ist. Eines müssen wir auch noch sagen. Luke Littler gewinnt seinen vierten PDC-Titel. Er wirft keinen neuen Data.
Unfassbar.
Das kann nur den Grund gehabt haben, dass ich das Ding nicht kommentiert habe.
Ja, ich denke auch mal, das ist jetzt so diese Krise, von der du ja oft sprichst bei Littler. Also Turniersieg ohne Neuner, das ist schon ein kleiner Downer. Naja. Nein, aber er hat ja, und hast du das letzte Leck gesehen, als er dann tatsächlich anfängt mit 180, 140, da haben Adrian Geide und ich auch schon gedacht, nee, das macht er jetzt nicht. Also das wäre unfassbar gewesen. Aber ansonsten wieder Top-Turnier von ihm. Knapp 100er Average, glaube ich, im Turnierverlauf gespielt, also komplett. Ich weiß nicht, wir haben drüber geredet, im Kommentar, zum zweiten Mal als ungesetzter Spieler ein Turnier gewonnen bei der European Tour. Ich meine, ich kann mich an keinen anderen Spieler erinnern, der zweimal als ungesetzter Spieler ein Turnier gewonnen hat bei der European Tour. Also das...
Ratajski einmal? Nee, Ratajski zwei auf der Pro-Tour, ne? Nicht auf der European Tour.
Auf der European Tour hat er auch schon letztes Jahr eins gewonnen, aber da war er ja gesetzt. Aber als ungesetzter Spieler zweimal ein Turnier gewinnen, also ich weiß noch, Vincent van der Voort hat ja in Graz? Ja,
in Salzburg.
In Salzburg, genau. Ja. Aus der Qualifikation raus, also Donnerstagabend bis Sonntagabend das Ding mal gewonnen. Ja, okay, aber zweimal als ungesetzter Spieler das Ding gezogen, das könnte auch so ein kleiner Rekord für die Ewigkeit sein.
Und es ist auf jeden Fall so, das wird kein drittes Mal passieren, denn er ist jetzt gesetzt. Er ist jetzt in den Top 16 der Pro Tour Order of Merit.
Kiel ist er noch nicht gesetzt. Kiel steht da nochmal als Qualifikant.
Weil der Cut vorher war, stimmt.
Genau, ja, der Cut kommt ja noch. Also der kann es dreimal schaffen als ungesetzter Spieler.
Er ist jetzt auf jeden Fall die 25 der Welt in der klassischen Order of Merit. Er ist die 15 in der Pro Tour Order of Merit, hat sich also da jetzt auch in diesen Top 16er Kreis gespielt, was für ihn ja auch jetzt eigentlich in der ersten Jahreshälfte wichtiger gewesen wäre, damit du freitags frei hast wegen Premier League und die Belastung ist hoch, aber den Weg musste er halt jetzt ganz einfach gehen. Vielleicht noch eines zu den Nachrichten, die wir bekommen haben, da hat Uwe geschrieben und da können wir auch noch darüber reden, wie sich Peter Wright jetzt an diesem Wochenende auch präsentiert hat. Er ist gegen Van Gerven heute rausgegangen im Achtelfinale mit 4-6. Und der Uwe hat geschrieben, Peter Wright, ja, der kriegt seine Form ja nicht mehr so ganz auf die Reihe. Liegt das vielleicht am Alter? Also der hat nochmal nachgefragt, explizit, darüber sollen wir bitte reden hier im Podcast. Spielt das Alter eine Rolle im Darts? Oder besser gesagt, ab wann spielt das Alter eine Rolle im Darts? Früher war es immer die 50. 50, ja. Ne, Ü50 wird eng. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn wir jetzt ein paar Spieler haben, die Ü50 sind und trotzdem noch erfolgreich sind, die Tour wird intensiver, sie wird strammer. Das bedeutet eigentlich, dass das Alter so ein bisschen runtergehen müsste, ne? Von der Belastung her.
Ja, ich meine, das Alter spielt definitiv eine Rolle. Also ich glaube, wir hatten das auch schon ein paar Mal so ein bisschen thematisiert. Der Körper verändert sich im Alter ganz normal. Die Physis wird anders, die Muskulatur verändert sich. Die Bänder sind vielleicht nicht mehr ganz so stramm in den Gelenken, wie sie früher mal waren. Das ist ganz normal. Und du hast es ja gerade gesagt, der Terminkalender wird immer voller. Peter Wright hat jetzt auch nicht wirklich den Luxus, Dinge ausfallen zu lassen, Turniere nicht zu spielen, weil in allen Ranglisten muss er so ein bisschen strampeln, ein bisschen gegen den Negativtrend kämpfen. Und ich sage jetzt mal ganz einfach auf die Frage, spielt das Alter eine Rolle beim Darts? Ja, vielleicht nicht so sehr wie bei anderen Leistungssportarten oder so, aber das Alter spielt definitiv eine Rolle.
Ja. Würdest du irgendwo so einen Marker setzen? Ab welchem Alter spielt es vor allem eine Rolle? Kann man dieses 50. Lebensjahr als so eine lose...
Ich glaube, das hängt einfach von deinem Lebensstil ab. Wenn du deinen Körper natürlich schindest, dann wird dieses Alter früher sein. Wenn du ihn schonst und auf ihn achtest, dann wird das später der Fall sein. Aber ich habe es halt auch im Kommentar gesagt, wir hatten ja früher so Generationenduelle. Das waren dann so Generationenduelle, wo dann 15, 20 Jahre Unterschied waren in der Karriere. Diese Generationen werden ja immer kürzer. Heute ist Joe Cullen gegen Rian van Veen war ein Generationenduell in meinen Augen, obwohl Joe Cullen ja immer noch so ein bisschen zu den Jungspunden gehört. Aber das ist jetzt 12 Jahre her, seitdem Joe Cullen das erste European-Turnier gespielt hat. Und von daher würde ich sagen, die Abstände werden immer kürzer. Ich glaube auch, die Karrieren werden immer kürzer werden. Und wenn schon Luke Littler von Anfang an sagt, er will vielleicht mit 30 gar nicht mehr spielen, dann ist das schon eine Ansage. Und sind wir mal ehrlich, wenn das so weitergeht, muss er wahrscheinlich nicht mal mehr bis 30 spielen. Da kann er vorher schon die VIP-Lounge bei Manchester United beziehen.
Ja, und wir haben das ja auch mal vor ein paar Jahren auch schon von Van Gerven gehört, so der auch angesprochen auf so eine Karriere, wie Phil Taylor auch gesagt hat, so lange werde ich auf keinen Fall spielen. Ich bin früher durch. Klar, weil sie natürlich auch finanziell durch sind. Das konnte sich ein Taylor gar nicht leisten, der erst mit 28 letztlich zum Profispieler wurde und viel, viel weniger Turniere spielte, mit viel weniger Preisgeld. Klar, Situation hat sich verändert, aber auch da, genau, glaube ich auch, wird sich noch was tun in den nächsten Jahren. Spieler werden immer jünger und da wird ja auch Luke Littler nur ein Anführer sein einer neuen Generation. Da werden mit Sicherheit noch verdammt gute Spieler in so jungen Jahren auf die Tour kommen und das wird die Tour immer mehr prägen. Vielleicht noch ein Satz zu Joe Cullen. Der hat, wenn ich das richtig gecheckt habe, sein letztes Finale auf der Tour im September 22 gespielt, auch European Tour. Ist jetzt echt schon ein Weilchen her, ne? Anderthalb Jahre her. Ja. Der hat ja so eine Durststrecke und trotzdem, hier spielt das gut, er spielt hohe Averages auch, ne? Und kommt ins Finale. Ich meine, toller Erfolg
für ihn. Alles mit 100 im Average bis zum Finale. war ja auch sein erstes Viertelfinale seit Juni 23, glaube ich. Und das war ja auch so der Beginn, wo dann diese Position in der Setzliste immer weiter nach hinten ging. Er war ja über Jahre hinweg gesetzt auf der European Tour. Deswegen war das für ihn sicher ein erfolgreiches Wochenende. Ich weiß nur nicht, ich glaube, er hat es ganz gut eingeschätzt. Er hat ja beim Interview auch gesagt, ich habe schlecht gespielt einfach. Luke hat das clever gelöst und hat keine Fehler gemacht. So sehe ich das auch. Und ich hoffe für ihn, dass er es so ein bisschen positiv wegsteckt, auch wenn es nach Festland-Europa gehen musste. Hat er sich ja so ein bisschen darüber beschwert, dass so viele Turniere außerhalb von England sind, wo ich sagen muss, hey Joe, ganz ehrlich, also die Diskussion ist völlig unnötig. Völlig unnötig.
Ja, also ist eine Frage der Sicht, der Sichtweise, ne? Also ich meine, was haben deutsche Spieler, was müssen niederländische Spieler reisen, nach England reisen, wie viele Turniere müssen sie dort bestreiten?
Ja, nein, es und geht klar. auch um Folgendes. Es geht ganz kurz um Folgendes. Er spielt einen unfassbar guten Darts und das seit über einem Jahrzehnt, das ist mir alles klar. Aber diese ganzen Spieler, die leben ein gutes Leben. Wir brauchen nur nach Las Vegas schauen. Michael Smith und Nathan Aspinall machen da einen wunderbaren Familienurlaub mit Oberkörper frei am Hotelpool. Bitte keine Bilder mehr posten davon, danke. Und ansonsten, aber dieser Lebensstil und diese teuren Uhren und die Autos und alles, das kommt doch nicht, weil ich ein 117er Average in Wigan in der Halle da spiele oder in Milton Keynes oder keine Ahnung wo. Dieser Lebensstil kommt dadurch, dass die European Tour wahrscheinlich so ja, das Prunkstück inzwischen geworden ist von der PDC und echt ein Garant für den Erfolg von Darts geworden ist. Und das muss man auch mal ein bisschen gut besser einschätzen können. Die Niederländer haben ja über Jahre hinweg nur geschimpft über Deutschland und die Deutschen hätten es alle so einfach und so weiter. Wir hatten es heute drüber gehabt. Die Niederländer haben 3 Sieger auf der European Tour. In der ganzen European-Tour-Geschichte, das sind Michael van Gerven, Raymond van Barneveld und Vincent van der Voort. Das sind 3 Sieger. Deutschland hat jetzt auch 3 Sieger auf der European-Tour. Also so überragend sind die Niederlande jetzt auch nicht, dass man alle Turniere dorthin machen muss. Und zudem ist natürlich auch, die Niederländer müssen jetzt auch ein bisschen den Ball flach halten, gerade die. Da ist Darts nämlich im Moment ganz schön tot. Das haben die Niederländer jetzt auch selber gesagt. Das ist jetzt im Moment eine kritische Situation dort. Und ich glaube, alle sind froh, dass das Europa und vielleicht teilweise auch weltweit so ein Erfolg ist. Deswegen vielleicht ein bisschen besser einschätzen die Situation und nicht gleich so voranpreschen, wie es Joe Cullen getan hat.
Okay, ich meine klar, Van Gerven hat, glaube ich, mehr als ein European Tour Turnier gewonnen in seiner Karriere.
Ja, nein.
Das, ich verstehe dich schon, Robby, ich habe dich genau verstanden.
Ja, ich meine, so die Masse. Ja.
Aber kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Darts in den Niederlanden mit Problemen. Ich meine, wir haben jetzt noch Rotterdam den Premier League Spieltag gehabt. Da war die Hütte wie immer voll. Sie waren alle in Orange, bis auf Van Gerven. Wer hat das gesagt und woran machst du es fest?
Raymond van Barneveld hat das in einem Interview erwähnt. Er sagt, die Exhibitions sind deutlich zurückgegangen. Hat natürlich damit was zu tun. RTL 7, dieser übertragende Sender, hat die Rechte verloren. Das ist jetzt natürlich alles im Pay-TV dort gelandet. Und das ist ja klar, dann geht es natürlich zurück, weil du eben nicht mehr dieses breite Publikum hast. Klar gibt es dort noch Interesse und so weiter, aber es wird eben nicht mehr so viel berichtet. Geht ja jetzt auch schon 3 Jahrzehnte dort. Also diesen Hype, dass der nicht ewig auf dem Peak sein kann, ist mir schon klar. Aber
er hatte immer schon Wellenbewegungen. Ne?
Genau.
Das war immer schon so. Und
genau.
Van Gerven ist ja in den Niederlanden selbst nicht dieser Magnet oder nicht dieser Liebling, wie es Van Barneveld war und ist.
Ja.
Ne? Er hat es nicht so geschafft, die Herzen zu gewinnen. Man hat fast den Eindruck, er bekommt in anderen Ländern vielleicht sogar einen größeren Respekt gezollt als in seinem eigenen Land. Wobei am Ende alle wissen, wie gut er ist und wie erfolgreich er ist und was er alles gewonnen hat. Das ist ja klar. Ne? Ja.
Wie gesagt, du hast schon diese Peaks werden auch in Deutschland kommen, dass man mal das Interesse so ein bisschen verschwindet und dann kommt es wieder und dann verschwindet es wieder. Das ist, glaube ich, völlig normal, auch glaube heutzutage im Sport. Wir haben ja so eine schnelllebige Welt, diese TikTok-Welt, wo ja alles innerhalb von 45 Sekunden erklärt werden muss in irgendeinem Video und am besten alles in 1,4-facher Geschwindigkeit und so weiter. Deswegen mache ich mir jetzt da auch keine Sorgen. Aber ich meine, nur so, um das Ganze reinzuordnen. Ich fand das eben, und Joe Cullen hat es ja auch jetzt nicht unbedingt so negativ gemeint. Er hat nur ein bisschen negativ auf die Kritik, auf seine Aussage reagiert. Das kam ja noch dazu, dass viele ihm gesagt haben, hey, übertreib's nicht und so weiter. Und das hat ihn natürlich ein bisschen angekäst. Aber Joe Cullen ist nun mal ein Engländer. Also die Engländer haben ja auch einen sehr hohen, sehr großen Patriotismus. Und für die steht natürlich England an erster Stelle. England ist das Mutterland des Darts. Schauen wir die Top 16 der Order of Merit, sind da, glaube ich, 8 oder 9 Spieler aus England auch vertreten. Die dominieren gerade. Wir hatten das WM-Halbfinale mit 4 englischen Spielern. Also ja, die dominieren gerade alles im Prinzip, kann man sagen, ja.
Und das war ja auch dann in den Jahren zuvor nicht unbedingt so, nach dieser extremen Dominanz natürlich von Phil Taylor, das ist klar. Ja. Aber ja, da gab es ja dann plötzlich auch mal Halbfinals ohne eine englische Beteiligung. Ja. Ganz kuriose Situation noch bei Luke Littler, spielt gegen Ratajski, der, ich glaube in Belgien war es, aus seinem Glas gesüppelt hat.
Zweimal.
Das fand er zweimal, Unverschämtheit, das fand er wohl nicht so lustig. Diesmal geht er hin und stellt sein Glas auf den Boden.
Ja.
Das ist ja schon auch eine Provokation, weil der Kerl macht das irgendwie schon das sensationell. Er ist ja zum einen jetzt auch so ein bisschen kritisiert worden, da ist die Bild draufgesprungen, da ist auch der Kicker draufgegangen. So, er habe in Liverpool die Liverpool-Fans provoziert. Das hat er natürlich auch. Ich finde ja trotzdem, wir haben es ja zusammen kommentiert, auch darauf kommen wir noch gleich zu sprechen. Ich finde ja, er macht das in einer charmanten Art und Weise. Ja. Weil er ja auch schon vorher sagt, ich weiß, ihr wird es gleich laut werden, ich bin gespannt, was passiert, wie sehr sie mich ausbuhen werden, und hat sie so ein bisschen provoziert, aber ich fand das nett, mit so einem kleinen Schalk im Nacken und sympathisch und gut gelöst, echt gut gelöst.
Ja, er hat sie angezeigt, 2-0 mit den Fingern und lächelt dabei, aber so richtig verschmitzt, so das darf man ja nicht so ernst nehmen, wobei nach diesem Abend seine DMs bei Instagram hätte ich nicht, also ich denke mal, da wird einiges dabei gewesen sein von ein paar Liverpool-Fans, das nicht so ganz jugendfrei war.
Ja, vermutlich auch, ja.
Aber
dass er jetzt das Glas irgendwie auf den Boden stellt, das ist schon frech einfach auch, ne? Der confident ist er. Ja,
aber
muss man sich keine Sorgen machen.
Es kann ja auch wirklich sein, dass, also er wollte wahrscheinlich schon damit provozieren, auch Ratajski nochmal zeigen, dass ihm das gestunken hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es viele Menschen da draußen gibt, die es einfach ekelhaft finden, wenn jemand aus ihrem Glas trinkt. Und das ist auch völlig verständlich. Du weißt ja früher, was Gary immer gemacht hat. Wir hatten ja früher, das
können
sich, genau, und das war ja früher, können sich ja viele nicht mehr dran erinnern. Wir hatten ja die Walk-On-Girls und nur einen Tisch. Es gab nur einen Tisch. Und ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt hunderte, tausende Mal vorgekommen, dass mit den Emotionen der Gegenspieler aus deinem Glas getrunken hat. 100%. Ja. Also das wird oft vorgekommen sein.
Und das ist ja auch wirklich, wenn du nur einen Tisch hast, ist das ja auch nochmal ein Ort, der eng ist, wo du als mit dem Gegner auch in einen engen Kontakt kommst, ne? Wo du aus dem fremden Glas trinken kannst. Ich weiß auch immer noch, ab und zu Thema ist, man kam auf die Bühne, schenkte sich selbst ein Glas Wasser ein, schenkt man auch dem Gegner ein Gläschen.
War immer wieder
mal Thema, gibt's gar nicht mehr, ne? Weil jetzt jeder seine Flasche hat. Und
auch nach dem Spiel, kannst du dich noch an die Szene erinnern zwischen Kevin Painter und Justin Pipe? Die müssen an den gleichen Tisch nach einem kontroversen Spiel. Kevin Painter ausnahmsweise mal ein schlechter Verlierer, ist ja echt sau selten vorgekommen. Und dann haben die sich richtig in die Wolle gekriegt und auch körperlich so ein bisschen. Und dann hat ja Justin Pipe diese MMA-Moves da kurz angezeigt, nachdem Painter von der Bühne gegangen ist. Das war auch so eine Situation mit diesem einen Tisch. Du begegnest dir da, packst deine Darts zusammen ein, und das hat sich jetzt schon so ein bisschen entspannt durch die zwei Tische. Ich finde jetzt die Zwei-Tische-Lösung eigentlich fast besser.
Ich auch. Ja. Ich auch. Ja, hat doch so jeder seinen Bereich einfach.
Genau.
Ist auch für die Spieler einfach angenehmer, wobei es ja im Darts ohnehin, halt, das ist ja das Besondere auch, dass du so nah an deinem Gegner bist, so nah hinter ihm stehst und wartest, ne? Sonst ist er auf der anderen Spielfeldseite oder wie auch immer. Im Darts bist du ganz nah im Kontakt mit ihm, so, ne? Ja.
Aber wer sich diese alten Videos von Luke Littler zum Beispiel anschaut, diese JDC-Zeiten, da wurde ja auch viel gestreamt und aus irgendwelchen Turnhallen und so weiter. Du, da hat er auch schon ganz schön gut ausgeteilt. Also das ist kein Kind von Traurigkeit gewesen, auch nicht als 13- oder 14-Jähriger. War so ein bisschen Leighton Bennett-Style. Der hat ja auch immer mal wieder auf die Kacke gehauen, wenn es um sowas ging. Aber ich glaube, du musst einfach so ein bisschen so sein. Du darfst dich nicht ducken und wegducken und immer nur ja sagen. Oder ich finde das gut. Das ist okay, das darf er. Und er ist 17, ist heute auch einer Zuschauerin aufgefallen, die natürlich gefragt hat, warum trägt er den Hauptsponsor nicht am Trikot? Sei ihr schon bei der Premier League am Donnerstag aufgefallen? Der ist 17, der darf für Wettbüros keine Werbung machen. Und ich habe es heute auch zu Adrian gesagt, kurioserweise, er darf dafür keine Werbung machen, aber in dem Moment, in dem er nicht Werbung dafür machen darf, wetten Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen auf sein Ergebnis. Das ist schon krass, oder? Kurios.
Absolut.
Ja.
Robby,
ja, lass uns
doch
mal kurz hier.
Wir haben durch diese 4000 Bewertungen, die es ja dann gab für Game On, worüber wir uns sehr gefreut haben, haben wir gesagt, wir hauen Game On Socken raus. Ja. Was haben wir gesagt? Wie viele? Haben wir gesagt 10?
10 Paar.
10 Paar?
Ja.
Du hast mir eine gute Idee geschickt. Vielleicht erklärst du das auch nochmal den ZuhörerInnen,
genau,
wie wir
das
machen können.
Ich habe, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, ich habe mir überlegt, diese Folge wird ja wieder einen Namen bekommen. Den suchen wir ja nicht aus. Die Folge wird benannt. Aber vielleicht auch mal so ein Aufruf, wenn die Folge raus ist, wenn ihr einen alternativen Namen habt für die Folge, dann postet doch bitte einfach einen Screenshot oder irgendwie einen Link von dieser Folge in eurer Instagram-Story und schreibt einfach dazu, wie ihr die Folge genannt hättet.
Also der Titel oder aber auch, weil es ja auch immer diese Beschreibung gibt, also wer das lieber machen möchte und einfach eine gute Beschreibung zur Folge zum Besten geben will, kann das auch tun, oder?
Einfach mal so ein bisschen kreativ werden, uns zum Lachen, Weinen oder zum Schimpfen bringen. Ich bin da völlig offen, ich glaube, du auch. Und wir haben gesagt, jeder darf sich dann 5 aussuchen, oder? Markiert uns beide, ganz wichtig, dass wir es auch sehen. Oder sprechen wir uns ab?
Jeder darf sich 5 aussuchen von uns beiden. Ne?
Genau.
Wir sprechen uns ab. Wir werden auf jeden Fall 10 Posts werden wir reposten.
Genau, und die kriegen und damit, dann auch die Socken.
Und damit ist auch klar, sie bekommen auch die Socken.
Ja.
Genau so machen wir es.
Ja.
Also gilt für diese Folge, gibt uns entweder einen anderen Titel, gibt uns eine schöne Beschreibung, bringt uns zum Lachen, zum Weinen oder was auch immer. Wenn es gut ist und uns gefällt, werden wir es reposten und ihr bekommt daraufhin ein paar der besten Socken der ganzen Welt. Ich habe jetzt noch eine Post bekommen. Er hat Socken angehabt, ich glaube bei einem Marathon. Game-On-Socken beim Marathon getragen. Ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage. Oder es war irgendwie ein anderer Sportart. Aber auf jeden Fall war es irgendwie eine ganz besondere Leistung. Und die Game-On-Socken haben standgehalten, haben durchgehalten. Okay.
Sollen wir noch schnell über die Deutschen reden?
Ja, gerne. Ich meine, wir haben es ja eben auch schon so ein bisschen getan und auch so die Entwicklung dargestellt. Auch das sei noch mal gesagt, die Deutschen, die jetzt zum 6. Mal in Folge im Viertelfinale standen auf der European Tour. Ich hoffe, jetzt erzähle ich keinen Quatsch.
Ja.
Wir haben 9 deutsche Tourcard-Besitzer.
Ja.
Es wird immer selbstverständlicher, dass wir deutsche Spieler am letzten Entscheidungstag dabei haben. Ich meine, Robby, wir kennen all die Jahre, wo wir immer gehofft haben, lass bitte einen Deutschen bitte mal in diesen Finaltag kommen, ins Achtelfinale kommen, weil einfach dann die Stimmung geil ist, weil du hoffst, dass dann so eine gute Energie entsteht, eine gute Dynamik entsteht. Und das ist so oft nicht passiert. Das ist so oft nicht passiert. Und inzwischen ist es fast normal, ne?
Ja.
Es ist gar nicht mehr überraschend.
Es ist auch echt schwer. Also dieser Finaltag ist hart zu erreichen, gerade wenn du dann freitags anfängst. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch 15 Mal die Möglichkeit gehabt, habe es nie geschafft in diesen Sonntag und ich hatte auch schon gute Wochenenden, aber dieser Samstag ist einfach echt hart. Da kommen dann wirklich die ganz, ganz großen Kaliber. Aber ich bin auch froh, dass wir jetzt so viele Spieler haben, die da mithalten können. Und nicht nur das, wir haben 2 European Tour Sieger jetzt nochmal dazu bekommen nach Max Hopp, das war ja auch schon eine Weile her, aber wir hatten ja auch so gehofft, jetzt hat Max so die Tür geöffnet und jetzt wird das Standard und Serie alles, es ist nicht passiert erstmal die ersten Jahre, aber jetzt im Moment, ich kann sagen, deutscher Darts wirklich in einer guten Position. Ich habe heute Daniel Klose wieder gesehen auf dem Bildschirm, hat mir total gut gefallen. Ich mag Dan the Man total, ist ein ruhiger Typ. Franke eben, die sind, glaube ich, alle so ein bisschen relaxed im Leben.
Ja, ich meine, zum einen das, immer wieder auch mal dann neue Gesichter mit dabei, die vielleicht im Ranking nicht ganz so weit oben stehen. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Gaga, von dem wir auch wissen, natürlich kann der locker mal Viertelfinale, Halbfinale, Finale oder auch so ein Turnier gewinnen. Ne? So, das ist ja auch noch einer, der vielleicht jetzt aktuell nicht die Ergebnisse erzielt, die er selber gerne hätte. So, ne? Oder wo er weiß, komm, ich habe schon gezeigt, dass ich noch weiter vorne mitmischen kann mit mehr Highlights, die er setzt, vielleicht so.
Aber er hat ja durch seine Leistungen auch die Latte ganz schön hochgesetzt. Also wir messen ihn ja an seinen Erfolgen auch immer wieder. Und das ist schon krass. Und ich finde es aber trotzdem gut. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt doch wieder im Aufwind ist. Er ist wieder neu motiviert auch, glaube ich, auch mit der Situation mit Martin und so. Das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut. Wir hatten ja darüber geredet, dass die jetzt nicht darüber reden, wer jetzt die Nummer 1 in der Order of Merit ist aus deutscher Sicht oder so. Aber das motiviert trotzdem, glaube ich. Du willst dann auch nochmal zeigen, ja, ich bin auch noch da und das finde ich geil. Und auch der so ein bisschen diese kleine Konkurrenz unter den Deutschen untereinander, die ist super. Das gehört auch dazu. Das muss auch sein, glaube ich. Sonst, du brauchst ja irgendeine Motivation. Irgendwo musst du sie ja herholen. Und wie gesagt, im Moment Top-Position.
Ja, und ich glaube auch, das steckt sogar an. Weißt du, dieses, wenn Martin das hinbekommt und so ein European-Tour-Turnier gewinnt und die beiden spielen ja auch oft und trainieren oft miteinander, dann weißt du, okay, dann bin ich auch nicht so weit weg davon. Dann kriege ich auch meinen Lauf und bin auch dazu imstande. Ne? Das ist einfach eine total gute Entwicklung. Dass auch nicht so die Last auf einer Schulter nur hängt. Wir haben das ganz extrem bei Max erlebt, der damit leben musste in jungen Jahren und das schwer zu handeln hatte. Okay, noch kurz zum Premier League Spieltag von Liverpool. Wir haben es eben schon angerissen. Luke Littler hat das Ding gewonnen letzten Donnerstag. Spieltag Nummer 12 war es, sein dritter Tagessieg. Er ist die 1 der Premier League. Der müsste jetzt eigentlich auch safe sein für die Playoffs. So vermute ich das ganz einfach mal. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt diesen Dreikampf um zwei Plätze. Darauf scheint es hinauszulaufen. Espinel, Van Gerven, Smith. Einer von denen wird sich wohl verabschieden. Zwei kommen durch und werden die Playoffs dann wohl bestreiten. Ich glaube nicht, dass Cross, ich glaube nicht, dass Price und schon gar nicht Peter Wright da eine Rolle spielen werden, auch wenn Cross jetzt im Finale stand. Voltage Rob Cross. Ich empfinde ihn, und das ging mir übrigens schon bei der WM so, das ging mir vor allem auch beim WM-Halbfinale gegen Luke Littler so. Ich finde, er hat keine gute Präsenz auf der Bühne. Ich sehe ihn auf der Bühne auch damals schon gegen Littler, das habe ich schon nicht verstanden. Und ich hatte so irgendwie das Gefühl, der Littler ist der Champion. Weißt du, nicht Cross, der Weltmeister, er kriegt die Körpersprache nicht hin. Er hat keine Präsenz, er schüchtert mich auch nicht ein. Er verkörpert mir auch nicht Erfolg. Darum haben wir den auch nie auf dem Zettel. Ich glaube wirklich, das liegt an solchen weichen Faktoren. Wie Körpersprache, wie Präsenz, wie Auftreten. Natürlich auch dann an Erfolgen, das ist klar. Aber sein Spiel war ja über Wochen gut und das ist jetzt so ein bisschen eingebrochen. Hatte jetzt noch ein Highlight erlebt.
Ja, also ich habe ihn jetzt auch nicht unbedingt in diesem Abend im Finale gesehen, aber da ging er ja auch sang- und klanglos unter, muss man dazu sagen. Auch gegen Van Gerven, ja, war ein okay Spiel, aber Van Gerven hat da jetzt auch nicht überperformt. Aber du hast schon recht mit der Körpersprache und so. Und ich will jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit gehen, aber das hat ja schon irgendwie angefangen bei Cross mit dem gewonnenen WM-Finale 2018. Wer sich daran erinnert, an diese Show dann nach dem Finale, ich fand das schon fast ein bisschen unterwürfig gegenüber Phil Taylor. Wir haben ja beide gesagt, ja, das ist super, Phil Taylor nochmal zu würdigen und es war ein toller Abgang mit WM-Finale. Aber trotz allem, Rob, du bist jetzt Weltmeister. Du bist jetzt Weltmeister, du hast die Trophäe und du brauchst ja auch nicht Phil Taylor irgendwie symbolisch übergeben oder nochmal eine halbe Stunde drüber reden, wie toll das war. Der kriegt seine Anerkennung und das noch in 20, 30, 40 Jahren, ohne Frage. Aber der Moment gehört dir und das war schon so ein Anzeichen dafür, dass er nicht dieser Typ ist, den du gerade beschrieben hast. Dieser Typ, der den Champion auch nach außen hin verkörpert. Ja. Und das ist jetzt gar keine, das ist jetzt auch, das klingt jetzt wie Kritik, aber Rob Cross ist, glaube ich, ein ganz guter Mensch, ein sehr guter Mensch. Der ist Familienvater, der kümmert sich, der fightet, der hat eigentlich keine Skandale oder irgendwas, was man da irgendwie ihm ankreiden könnte. Also das ist jetzt wirklich einfach nur Kritik so an dem sportlichen Geist, den er da hat.
So ein, es ist nicht so ein Alpha-Tierchen vielleicht, der sich selber auch so abfeiert.
Stell dir mal vor, Gurney hätte dieses WM-Finale 2018 gegen Taylor gewonnen. Was hätte der, der hätte einen Satz gesagt, thank you Phil for everything und das war's dann. Also nur jetzt mal rausgepickt jemanden. Oder Littler, der hätte gar nichts gesagt. Der hätte gesagt, ja, I'm happy to get over the line.
Und damit kommen wir, Ladies and Gentlemen, zum Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche beschäftigt sich heute mit Niederlagen. Soll so den Titel haben, Niederlagen beleben das Geschäft. Und ich kam darauf, weil ich wirklich in den letzten Tagen immer wieder an Martin Schindler denken muss und finde, dass es eine Parallele in ganz vielen Karrieren ist, dass du irgendwann auch mal harte Niederlagen erleben musst, um danach in die Spur zu kommen, um danach den großen Erfolg zu haben. Also Niederlagen sind wichtig, sind gut für dich, wenn du sie reflektierst, wenn du die richtigen Veränderungen angehst, wenn du dich danach hinterfragst, um dann wirklich den großen Erfolg zu haben. Und wenn man überlegt, guck, MVG, als er zur PDC kam, der hat lange gebraucht, bis er plötzlich den Erfolg hatte, der dann kam ab 2012, hat auch einige Krisen gehabt. Guck dir Nathan Aspinall an, wir kennen so diese Geschichte, damals gegen Max Hopp, das World Youth Championship Finale 2014 verloren, stand am Bankomaten, hatte keine Kohle, dann kriegt er dieses eine Pro-Tour-Finale und plötzlich ist er WM-Halbfinale und plötzlich geht die Reise für ihn so richtig los. Ich finde auch Gary Anderson. Ich glaube, Gary hat jetzt diese Phase, diese schwere Phase gebraucht, um nochmal sich anzuspornen, um nochmal was anders zu machen. Er spielt jetzt European Tour, er gewinnt jetzt European Tour, um vielleicht wieder auch ganz nach vorne in die Top 16 zu kommen. Wir haben das auch bei einem Flo Hempel erlebt, der auch eine schwierige Phase hatte, um irgendwas zu verändern, um dann wieder richtig gut zu werden. Und man muss fast sagen, dass es ganz wenige Karrieren tatsächlich nur gibt, die so erfolgreich sind, die nicht mal so eine extrem schwierige Phase hatten. Einer der ganz wenigen ist Gerben Price im Darts. Gerben Price kam so, wann war das, 2014, 2015 auf die Tour. Und wir haben das schon oft beschrieben, der ist ja von Jahr zu Jahr besser geworden, bis er irgendwann die WM gewann und die Nummer eins der Welt war. Der hat jetzt vielleicht eine Art Krise, die aber nicht so heftig ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass sie ihn anstachelt und motiviert, wirklich was zu verändern. Wir sehen es, dass er mit seiner Art, wie er spielt, dass er seine Emotionen mal so einsetzt. Ich finde, er hat noch nicht so den richtigen Schlüssel gefunden. Er hat noch nicht eine ganz bewusste Veränderung an den Tag gelegt, um vielleicht aus dieser Krise klarer herauszukommen. So, und wenn wir den einen Spielertyp haben, der diesen schweren Moment erlebt, wirklich festgemacht an Martin Schindler, der 2021 die Tourcard verliert, sie dann schnell zurückbekommt und sich dann auf den Weg macht, gibt's natürlich auch die Spieler, die aus diesen Krisenmomenten nicht mehr rauskommen. Das sind diese Jackpots, Adrian Lewis, der es nicht geschafft hat, irgendwann wieder die Wende hinzubekommen, weil er sich, glaube ich, nicht wirklich hinterfragt hat. Ich finde auch ein Kevin Painter damals hat immer geglaubt, er ist ein gefühlten Top-10-Spieler, hat nicht so richtig wahrgenommen und erkannt, dass er spielerisch nicht mehr mithalten kann und hat auch deshalb, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel verändert. Und wenn ich das sagen darf, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Ich glaube auch, dass der Maximizer, dass Max Hopp für sich nicht den wahren und echten Grund gefunden hat, warum es bei ihm nicht mehr so gut läuft, wie es mal lief. Ich glaube nicht, dass es die Technik ist, ob es der Ellbogen, und er hat ja verschiedene Darts probiert, er hat an seiner Technik gearbeitet. Ich glaube, daran liegt es nicht. Ich glaube, er hat noch nicht die Veränderung vorgenommen, die es braucht, um wieder in die Spur zu kommen. Das liegt bei ihm, da bin ich mir so sicher, überhaupt nicht am mangelnden Potenzial, an den Fähigkeiten. Wie gut der Darts spielen kann, das wissen wir, glaube ich, alle. Er kriegt's ja seit einigen Monaten dann im Turnier nicht hin, und mein Gefühl ist, er hat noch nicht den Hauptgrund für sich erkannt. So, und jetzt auch noch zu Peter Wright. Wir haben schon von ihm gesprochen. Bei dem glaube ich aktuell auch, er weiß nicht, warum er nicht mehr so gut ist, wie er es mal war. Dieses permanente Wechseln von Darts ist nicht der Grund, warum er nicht gut Darts spielt. Der kann sie noch 10-mal wechseln. Der Dart, den er in der Hand hat, ist nicht der Grund dafür, warum er nicht auf dem ganz hohen Niveau agiert. Es hat einen anderen Grund. Ich kann euch den Grund auch nicht nennen. Es ist nur ein anderer Grund. Es hat was mit seiner Einstellung zu tun. Ich finde ihn von der Körpersprache verändert im Vergleich zu 2 Jahren, zu seiner Topzeit. Er hat nicht mehr diese Präsenz. Er hat nicht mehr diese Selbstverständlichkeit. Klar, weil ihm die Erfolge fehlen, ich weiß schon. Aber es hat auf jeden Fall nichts mit den Darts zu tun. Und von daher ist das, glaube ich, auch gerade für Peter Wright hinderlich, dieses ständige Wechseln der Darts, um herauszufinden, wo sein eigentliches Problem liegt. Karrieren im Darts, außerhalb des Darts, im echten Leben brauchen ganz, ganz oft schwere Zeiten, brauchen Niederlagen, brauchen Rückschläge, damit du dich wirklich reflektierst, damit du wirklich mal in dich gehst und fragst, verdammt, was muss ich verändern, damit ich wieder in die Spur komme? Und da ist Martin Schindler ein ganz tolles Beispiel dafür. Wir haben das gesagt schon letzte Woche auch, was er für Veränderungen vorgenommen hat. Der hat sich hinterfragt. Der hat was verändert und das hat ihm geholfen, so erfolgreich zu sein, wie wir ihn aktuell erleben. Das war das Wort zum Sonntag, der Paulke der Woche. So, Robby, jetzt komm. Du beißt ja schon die ganze Zeit auf die Lippe.
Nee, ich bin gerade nur so ein bisschen verwundert. Das war der Paulke der Woche.
Ja.
Und wer kriegt den Paulke der Woche? Die Niederlage oder?
Ja, genau. Die Niederlage, die das Geschäft belebt. So hatte ich es ja irgendwie formuliert.
Okay.
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Wenn wir den Hardest Worker besprechen, dann haben wir am Ende einen Namen, wo wir sagen, das ist der Hardest Worker und du fragst dich gerade.
Ja, nee, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen.
Beim Paulke der Woche geht es mir ja darum, dass ich Themen anspreche, Karrieren anspreche, Erfolge anspreche, die mich so beschäftigen und bei denen ich finde, dass man darüber mal reden sollte. Ja. Und ich finde, Niederlagen braucht es in einer Karriere, um wirklich erfolgreich zu sein. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Aber wenn du sagst, woran liegt das? Und du hast jetzt so viele Namen in den Topf geworfen. Und ich kann dir eins sagen, keiner dieser Spieler hat irgendeine Gemeinsamkeit darin, warum es plötzlich nicht mehr lief. Das ist mein Eindruck. Also ich glaube nicht, dass die Karriere von Adrian Lewis irgendwie vergleichbar ist mit dem, was bei Max Hopp jetzt gerade los ist oder bei Peter Wright oder so. Da jeder, und ich glaube, das ist im Leben allgemein so, jeder kämpft mit seinen Dämonen. Und
absolut.
Ich glaube auch, dass wir viele, viele Dinge überhaupt nicht wissen, was da dahinter steckt. Wir reden so oft darüber, dass der Kopf frei sein muss zum Dartspielen. Und ich glaube, dass da so viele Dinge auch im Hintergrund passieren, die wir gar nicht mitkriegen. Und ich glaube, bei Johnny Clayton war es so offensichtlich. Da wurde er offen kommuniziert. Vater liegt im Sterben, Vater ist gestorben. Das hat ihn mitgenommen. Das war genau nach dem World Matchplay-Finale. Ja. Und dann ging das so Stück für Stück rapide nach unten.
Letztes Jahr, in dem Fall
haben wir es gesehen. Aber in vielen Fällen wissen wir nicht, was dahinter. Es gibt auch Situationen, wo Spieler, und das kann ich auch bestätigen, aus selber 30 Jahren Darts spielen, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf Darts. Du hast einfach keinen Bock mehr. Es macht dir keinen Spaß mehr. Und dann kämpfst du natürlich noch um deinen Lebensunterhalt, um den Erfolg so ein bisschen, um dein Ansehen, um dein Image, um deine Legacy. Aber du merkst selber, nee, ich empfinde nicht mehr das, was ich eigentlich empfinden sollte. Nur als Beispiel.
Absolut. Du hast natürlich vollkommen recht. Ganz individuell. Ja. Jeder hat sein eigenes Problem, hat seinen eigenen Dämon oder was auch immer, das er angehen muss. Stimme ich zu 100% zu. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass ganz viele Spieler, ganz viele Sportler diese Krise brauchen, um dann irgendwann richtig gut zu werden. Wenn man ja in dieser Krise hängt, wenn man diese schwierigen Zeiten hat, hast du nicht das Gefühl, dass das jetzt der Moment ist, der dich zu einem erfolgreichen Sportler, zu einem erfolgreichen Menschen werden lässt. Das ist das Spannende. Vielleicht auch für all diejenigen, die auch mal in so einer Lebenskrise hängen und nicht ganz verstehen, was diese Zeit jetzt eigentlich machen soll mit ihnen. Das ist häufig der Moment, der sie in eine andere Richtung bewegen lässt und der dich auf eine gute Spur bringt und der dich angreifen lässt und der dich vielleicht erfolgreich werden lässt. Und das ist mir jetzt wirklich durch Martin nochmal so, wie gesagt, das war jetzt so der Aufhänger, weil ich da oft drüber nachgedacht habe und dann irgendwie auch so die Parallele gesehen habe, bei wie vielen Spielern das der Fall ist, dass sie wirklich diese problematische Zeit gebraucht haben, um dann den Schritt zu gehen. Was halt entscheidend ist, du musst dich in dieser Phase hinterfragen. Du musst auf die Suche gehen. Du musst was verändern. Du wirst nicht einfach so weiterspielen können und irgendwann kommt es wieder. Das war für mich beispielsweise bei Adrian Lewis so das Problem. Der hatte mal gedacht, ich habe so ein Talent, das kommt wieder. Ich mache gar nichts anderes. Ich habe nie viel trainiert. Ich brauche es auch nicht. Ich werde schon Erfolg haben. Und der kam halt nicht. Und da hat er sich's, glaube ich, zu einfach gemacht. Du musst schon was verändern. Wenn du sportlich keinen Erfolg hast, hat das Gründe. Und genau. Die sind individuell, die sind ganz unterschiedlich, aber es hat Gründe und du musst was machen. Du musst es angehen. Das kommt nicht von alleine. Das wird ganz selten so, verfliegt das und plötzlich bist du wieder in der Spur. Also ich rede jetzt von einer echten Krise, ne? So
ja.
Wie das Martin auch, wie gesagt, hatte mit dem Verlust der Tourcard. Da bist du ja auf einem Punkt, wo es dich komplett raushaut aus der Tour. Oder wie bei ihm, du bounst kurz runter auf den Boden und dann geht's plötzlich wieder los. Ne? Ja. Spannendes Thema. Das ist ja etwas, was mich total fasziniert. So wie laufen Karrieren? Wann hat wer Erfolg? Warum hat er Erfolg? Wer kommt aus der Krise raus und wer kommt nicht aus der Krise raus? Ja. Und warum ist das so? Was machen die anders? Ne? So, das finde ich schon sehr spannend.
Das ist so das, was du spannend findest. Ich finde so diese kurzzeitigen Sachen im Moment sehr spannend. Und ich muss jetzt nochmal auf das European-Turnier zurückkommen, ja, wo ich mich dann frage, 24 Stunden, teilweise ein 20 Stunden Unterschied. Zum Beispiel Chris Dobie spielt in der ersten Runde ein 106er Average, geht glatt durch, um dann im nächsten Match gegen Johnny Clayton eine 87 zu spielen. Ein Ricardo Pietrzko, der vor ein paar Monaten noch ein European-Tour-Turnier gewinnt, 100 Averages spielt, auf der Tour aufräumt, spielt hier zweimal deutlich unter 90 dann plötzlich bei zwei Turnieren. Ein Damon Hatter, der samstags plötzlich auf die Bühne kommt, den wir letztes Wochenende noch mit einem 117er Average gesehen haben, geht hier sang- und klanglos mit 88,13 gegen Luke Littler in der zweiten Runde raus. Das sind
Johnny Clayton auch schon ein Beispiel.
Genau, Johnny oder? Clayton geht mit 87 raus gegen Martin Schindler, trifft kein Scheunentor im Prinzip. Martin gewinnt mit seinem C-Game heute Mittag gegen Johnny Clayton. Und da frage ich mich, weil du hast jetzt über diese längerfristigen Krisen, die sich so anbahnen und die so kommen siehst, gesprochen. Bei dem Turnier, also speziell jetzt hier in Graz, was ich so gesehen habe, frage ich mich, was passiert denn in diesen 20 Stunden? Warum droppt Chris Dobies Average 20 Punkte nach unten? Das will ich erfahren. Das sind jetzt keine menschlichen Krisen oder irgendwas da. Mhm. Das ist rein sportliche Natur. Irgendwas ist da. Und da frage ich mich, sitzt Chris Dobie jetzt zu Hause, guckt sich das an und sagt, ich muss in diesem Freitagabend bis Freitagmittag oder Nachmittag irgendwas ändern. Das kann ja nicht normal sein. Und das ist das, was mich im Moment so sehr interessiert. Weil wir heute auch diesen Sonntag hatten mit diesen Pausen, wo man vielen Spielern auch angemerkt hat, diese Pause tut denen überhaupt nicht gut zwischen der Mittags- und der Abendsession. Und das sind die spannenden Dinge im Moment für mich, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und wir haben ja im Darts oft so das Thema gehabt, dass auch Spieler sagen, das ist Tagesform, wie ich spiele. Also gestern spiele ich irgendwie sehr, sehr gut. Aber
die kannst
genau
du beeinflussen. Die kannst du beeinflussen.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, du kannst nicht einfach sagen,
und dahin wird sich der Sport und wird sich die Tour auch entwickeln.
Ja.
Und da werden dir Mentalcoaches helfen, dass genau du in diesen Phasen, wo du merkst, verdammt, ich kriege jetzt mein Spiel nicht zusammen, da muss ich ja einschreiten. Ja. Und das schafft Dobie ja dann offenbar nicht, ne, weil er plötzlich gar nicht mehr das spielt, was er eigentlich spielen kann und kriegt irgendwie im Match auch die Kurve nicht, weil er, glaube ich, auch selber dann nicht weiß, wo er angreifen soll, was er verändern soll. Aber da werden die Profispieler, die Topspieler werden da, glaube ich, auch nicht mehr diese Krisen haben und immer konstanter sein. Und das ist ja letztlich auch an einem Luke Littler, ne? Der hat ja ganz wenige schlechte Matches mit dabei. Der spielt es ja unfassbar konstant über das ganze Wochenende.
Der schafft es ja, seine Krisen, die er in einem Match hat. Wenn er mal 6 Darts am Doppel vorbeigehauen hat in einem Leck, dann siehst du richtig kurz seinen Gesichtsausdruck, dann verändert sich was und er geht hin und der erste Dart landet wieder direkt in der Triple 20 und er greift von vorne an. Also er hakt sofort ab und dann geht's weiter. Also der kann das innerhalb von Sekunden, Minuten umschwenken. Und dann frage ich mich, warum geht dann ein Michael van Gerwen heute sang- und klanglos mit dem 90er Average im Viertelfinale gegen Ross Smith raus und ohne Gegenwehr. Und Ross Smith sagt dann auch, ja, war halt ein Bad Day für Michael van Gerwen. Ja, aber da muss doch dann irgendwo dann auch zu Hause Michael van Gerwen vielleicht sitzen oder auf der Rückfahrt sein und sagen, wo lag's jetzt dran? Oder ich brauche vielleicht jemanden, der mit mir drüber redet und mir vielleicht sagt und dem ich vielleicht erzähle, also pass auf, zwischen Achtelfinale und Viertelfinale habe ich Folgendes getan oder Folgendes nicht getan. Und dann da verändern. Und absolut. Bei Van Gerwen, vielleicht denkt der auch so, ja, ich habe 37 Mal diese Turniere gewonnen. ich mache jetzt nichts anders als früher, aber die Situation hat sich natürlich grundlegend geändert. Ja. Ein Ross Smith hätte, auch wenn Van Gerven vor 5 Jahren 90 gespielt hätte oder vor 6 Jahren, nie im Leben 6-1 gewonnen. Da hätte Van Gerven, der hätte sich ein bisschen nervös gemacht, aber inzwischen weiß jeder, der ist angreifbar, der ist verletzlich. Und das ist das Spannende, was ich so an diesen Niederlagen finde im Moment. Also diese wirklich, diese Phasen. Also wie gesagt, Damon Hatter 88 Average. Letzte Woche 117, Robbie, heute oder gestern 88.
Robbie, das gab es immer im Darts, ich zurückblicke. Ich glaube nur, du nimmst das jetzt wahr, weil einige Spieler es gerade nicht mehr haben. Weil es, glaube ich, immer häufiger vorkommt, dass sie unheimlich konstant sind, dass diese Krisen, die da plötzlich auftreten, dass es die bei einigen Spielern nicht gibt.
Ja.
Also klar, wir hatten das dann bei Taylor, der so konstant war, aber der war ja so als einzelner Spieler, der so unglaublich hinausstach, der so besser als alle anderen war.
Ja, Van Gerwens 1500 plus Averages bei einer WM in Folge fand ich auch ziemlich überragend.
Waren auch nicht so schlecht. Ja, absolut.
Ja.
Aber ich glaube, da hilft dir wirklich ein Mentalcoach, da hilft dir das Reflektieren. Und ein Mentalcoach würde ja genau in die Richtung gehen, die du angesprochen hast. Ne? Was hast du gemacht? Warum warst du nicht auf dem Punkt da? Was hat sich verändert? Warum hast du dich nicht wohlgefühlt? Wie kann ich dir helfen, dass du in dem Moment dich schneller wieder wohlfühlen kannst, was du alleine so nicht hinbekommst? Und diese Techniken wird er dir ja beibringen, die wirst du mit ihm zusammen erarbeiten, der wird dir helfen, dass du da besser wirst und resistenter wirst.
Ich bin mir sicher, dass auch Kleinigkeiten einen unfassbaren Einfluss haben auf dein Spiel. Also ich will jetzt das auch nicht als Beispiel jetzt generell nehmen, aber Joe Cullen kommt heute in die Halle zum Finale, die spielen den falschen Walk-on-Song. Die fangen auf einmal an mit Titanium von hier, was Stephen Bunting immer hat. Und Cullen nimmt das mit dem Lächeln, aber ich glaube, das ist schon die erste Situation, die seinen mentalen Status verändert und damit auch sein Spiel verändert. Ganz klar. Mhm. Ob es jetzt der Grund war, warum er jetzt nicht ins Match gekommen ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht mutmaßen. Ist mir jetzt, da bin ich zu auch gar nicht in der Lage. Theoretisch, ich bin da auch gar nicht in der Lage dazu, das zu beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Kleinigkeit schon mal den ersten Einfluss hat. Und dann kriegst du vielleicht im ersten Leck ein paar 180er um die Ohren und dann ist schon direkt ein Knick drin in dem Ding. Statt dass du wirklich hinstehst und Fokus und gar nicht mehr mitkriegst, was da als Song läuft. Das ist ja, glaube ich, der Optimalzustand.
Es ist ja am Ende enorm wichtig für einen erfolgreichen Profisportler, egal in welchem Sport er unterwegs ist, dass ich mich nicht so abhängig mache von den äußeren Gegebenheiten. Jetzt kommt der falsche Walk-on-Song und das erschüttert vielleicht Joe Cullen so sehr, dass er es nicht hinbekommt, 3 Minuten später seine Darts zu spielen. Das darf ja eigentlich nicht passieren.
Nee.
Dann bin ich auch gefährdet, wenn der eine Fan pfeift und bringt mich raus oder der Caller verrechnet sich, das bringt mich raus, der Gegner provoziert mich, das bringt mich raus. Ich muss mich ja davon irgendwie abgrenzen und darf ja nicht diese äußeren Faktoren so sehr bestimmend auf meine Leistung wirken lassen. Dann bin ich natürlich extrem gut. Und das nochmal, das ist in anderen Sportarten genauso. Ja. Wenn ich so gefährdet bin, dass äußere Faktoren meine Leistung beeinflussen, davon muss ich ja loskommen. Also darf ja nicht der Gegner mein Level bestimmen, darf ja nicht der Fan mein Level bestimmen. Das muss ich ja bestimmen. Wie gut ich bin, muss ich ja entscheiden, durch meine Art, wie ich spiele, durch meine Tricks, die ich habe.
Genau. Und ich sag dir eins, deswegen, ich glaube, dass die Aktion von Luke Littler, Premier League Abend, mit diesem Anzeigen 2-0 hat Liverpool verloren, das war ein mentaler Trick, weil der weiß genau, die buhen mich sowieso aus.
Genau.
Das wird ein schwieriger Abend für mich. Alle wissen, dass ich Man U-Fan bin. Das wird echt schwierig. Und was mache ich jetzt? Ich setze noch einen drauf. Und dann weiß ich in meinem Kopf, klar, ich habe die jetzt so provoziert, ich kann ja nichts anderes mehr erwarten. Vielleicht war das ein kleiner mentaler Trick auch für ihn, um die Sache festzumachen. Heute Abend bin ich der Bad Boy. Ende der Geschichte. Und damit lebe ich heute.
Und das Coole ist ja, und das war, glaube ich, auch eine ganz große Fähigkeit von Phil Taylor, Luke Littler scheint das so aus seinem Gefühl herauszumachen. Ja. Er scheint ein Talent darin zu haben. Das ist ein ganz großes Talent. Das hatte Taylor ja auch. Taylor hat ja auch genau zum richtigen Zeitpunkt provoziert. Der hat genau zum richtigen Moment dem Gegner mal ganz kurz gezeigt, wer der Boss ist. Und das war eine Talentfrage, glaube ich, wirklich. Der hatte ein unheimlich gutes Gespür dafür, wann er diese Impulse setzt, um das Spiel in seine Richtung zu lenken.
Ja, und das konnten Kleinigkeiten sein. Nur bei den Warm-Up-Darts zurücklaufen und ein Spruch in Richtung Gegner. Der ist froh, dass Phil Taylor mit ihm da redet und shakert, aber Phil Taylor hat was ganz anderes. So wie diese Geschichte, als er da in die, hast du mir, darüber haben wir geredet, dass wenn Phil Taylor erzählt hätte bei dem Players Championship Turnier, er geht immer mit Hut in die Sauna, hätten das am 2 Tage später hätten das 30% der Spieler auch probiert. Einfach um zu sehen, ob das sein Geheimnis ist. Wer weiß es.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt ist das Geheimnis von Erfolg harte Arbeit.
Harte Arbeit und dass du deinen eigenen Weg findest.
Ja.
Das ist für mich wirklich etwas, ich sage das jetzt auch zum wiederholten Mal, ich weiß das, das wird mir gerade im Darts immer deutlicher und immer klarer. Das ist, glaube ich, der Weg zum Erfolg. Guck dir Price an, guck dir MVG an, guck dir Martin Schindler an, guck dir Phil Taylor an. Die gehen alle ihren eigenen Weg mit ihrer eigenen Art, die sie konsequent durchsetzen.
Ja.
Und da gehen die auch keine Kompromisse ein. Sie gehen es ganz brutal durch, egal was alle anderen machen.
Umfeld ist wichtig, Umfeld.
Ja.
Und da müssen wir jetzt nochmal über Graz reden. Hast du das mitbekommen? Luke Littler erzählt dann im Achtelfinale oder nach dem Achtelfinale, glaube ich, dass sein Manager ihm versprochen hat, wenn er das Turnier und in Kiel gut spielt, dann darf er das FA Cup Finale in Wembley anschauen und muss nicht nach Rosmalen zum European Turnier. Und dann gewinnt der das Turnier und ich sag dir eins, der gewinnt Kiel auch noch, allein schon deswegen, weil ihn sein Manager so motiviert hat. Dieser Typ, habe ich zu dir gesagt, dass ich erst gedacht habe, dieses Management ist gar nicht vielleicht gar nicht
gesagt.
So, ja, so professionell, dass sie sowas Großes wie Luke Littler handeln kann. Egal wer dieser Typ ist, der kennt Luke Littler in- und auswendig und der weiß ganz genau, an welchen Fäden er da ziehen muss, damit er tanzt. Also, das ist doch unfassbar, oder? Das erzählt er auch noch. Das erzählt er auch noch. Und die von der PDC Europe denken sich, shit, unsere Ticketverkäufe für Rosmalen sind in Gefahr. Luke Littler kommt nicht. Nein, das denken die natürlich nicht, aber der kündigt das an, weil er genau weiß, wenn ich hier gut performe, das Ding gewinne, in Kiel gut, jetzt ist er die 15, der Pro Tour Order of Merit, das heißt, er ist gesetzt. Er muss dann nicht mehr spielen, er hat nichts zu verteidigen dieses Jahr. Also es ist unfassbar. Wir müssen wieder über diesen Kerl so viel reden.
Ja.
Und da macht er das auch noch. Also Kompliment auch mal an das Management von Luke Littler. Die machen das echt gut.
Ja. Funktioniert das gerade einfach alles. Ne? Die haben halt einen kompletten Lauf. Alles was sie machen, funktioniert. Ne? Auch hier dieser kleine Hinweis funktioniert. Spornt ihn so an, dass er das Ding gewinnt am Ende. Also schon cool.
Und vielleicht auch mal ein Tipp, so am Ende, schaut euch gerne mal auf YouTube diese alten Aufnahmen von Luke Littler an, JDC vor allem, diese Streams, also diese relativ günstig produzierten Streams. Der hat schon ausgeteilt, also der war auch schon, also der ist schon, das ist kein Kind von Traurigkeit. Der hat auch schon mal einen 12-Jährigen da mal kurz Ansage gemacht, wenn da irgendwas nicht gepasst hat bei diesen Turnieren. Deswegen. Und er sah damals schon aus wie 30. Deswegen, kleiner Tipp. So
wenn ihr diesen Podcast hört, wir haben heute, wir sind ausführlich geworden.
Jetzt ist Montag. Jetzt ist Montag schon.
Jetzt ist Montag schon, ja. Und am Dienstag, da ihr den Podcast hoffentlich dann hört, wird es am Abend die Union Darts Open geben, zum wiederholten Mal. Hat inzwischen echt eine Tradition. Union Berlin macht ein Darts-Event mit ihren Sponsoren. Flo ist dabei, Max ist mit dabei. Wir werden einen schönen Abend haben, freue mich total drauf. Was steht bei dir die Woche an, Robby?
Boah, jetzt hast du mich wieder. Die Woche steht erstmal ein Feiertag an, Halleluja.
Und nächsten Samstag sehen wir uns in Karlsruhe.
Da sehen wir uns ja in Karlsruhe, genau.
Ja.
Das ist natürlich so ein kleines Highlight. Der Freitagabend, den werden wir wohl hoffentlich schon miteinander verbringen. Dann werden wir uns wahrscheinlich mal kurz beraten und schön drüber amüsieren, welchen Titel ihr diese Folge gegeben habt. Nochmal der Hinweis. Screenshotten, Links, markieren, wie auch immer. Du hast gesagt Beschreibung oder Titel. Einfach oder was Titel. Lustiges machen. Ja. Und Ende der Geschichte. Bitte nicht irgendwie schreiben, Robby, ich habe Joe Cullen schon in den Titel schreiben oder in die Beschreibung, ich habe Joe Cullen deine Kritik übrigens weitergeleitet, er meldet sich bei dir. Das würde ich nicht witzig finden. Das immer dran denken. Wir schildern hier nur ein bisschen unsere Eindrücke und unsere Sichtweise auf die Dinge. Manchmal ist es ein bisschen überspitzt, manchmal ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, alles in allem bleiben wir fair.
Bleiben wir fair und liegen manchmal ja auch falsch. Also das, ne, das
wir, Gott sei Dank.
Ja, absolut. Wir denken ja auch nur drüber nach und geben genau unsere Eindrücke wieder oder das, was uns in unseren Gehirnwindungen da gerade abläuft. Robby, ab ins Bett. Ich freue mich auch, wenn ich gleich hier waagerecht liege. Es hat Spaß gemacht. Ich fand es eine interessante Folge heute. Wir hatten gute, spannende Themen, finde ich, über die wir sonst auch gar nicht so oft reden.
Ja, wir sind jetzt nicht so ins Detail gegangen über die Turniere und die Abende, aber wir machen das wieder. Glaubt mir, wir werden wieder drüber reden, wie unfassbar gut Nathan Aspinall diese Doppel-9 getroffen hat am Donnerstag. Wir werden drüber reden, wie viele Matchstarts Ross Smith wieder gegen sich hatte bei einem Turnier. Wir werden wieder drüber reden, über was könnten wir reden, wie Dimitri Vandenberg einen unfassbaren Moment kreiert gegen Gabriel Clemens. Das ist uns allen nicht entgangen, aber ich glaube, ihr seid alle so gut informiert und wir setzen ja immer sehr viel Grundwissen voraus hier bei uns, weil das hier eben ein Profi-Podcast ist für Profi-Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen ist fast ein Kompliment an alle, die hier zuhören, oder? Dass wir jetzt nicht ganz so ins Detail gehen, finde ich zumindest.
Robby und ich finde nochmal, genauso wie wir Gary Anderson letzte Woche nicht zum ganz, ganz großen Thema gemacht haben, es gibt ja auch diese Wochenenden, wo man plötzlich selber so über andere Dinge nachdenkt und das Turnier auch anders wahrnimmt, als es vielleicht jemand anders tut. Wir haben das dann so wahrgenommen und dann waren das unsere Themen. Und ich finde, das ist unser verdammt gutes Recht, das zu tun in unserem Podcast.
Ja.
Oder?
Wir hätten noch ganz kurz, machen wir jetzt nicht mehr, haben wir auch mitgekriegt, haben wir auch drüber geredet. Bo Greaves hat diese Moto Super Series dieses Wochenende gewonnen. Ist uns auch nicht an uns vorbeigegangen. Aber wie gesagt, wir sind, unser Kopf ist immer so voll mit Themen und mit Dingen, die wir loswerden wollen. Da passt eben nicht alles in eine Folge. Deswegen.
Also
gute Nacht.
Habt eine gute Woche. Habt eine gute Nacht. Und wir hören uns nächste Woche. Wir werden nächste Woche in Karlsruhe den Podcast aufnehmen. Mensur, haben wir doch gesagt, du schaust jetzt so komisch.
Ja.
Stimmt auch,
nur, oder? Wir müssen nur genau überlegen, wann wir den aufnehmen. Vielleicht.
Okay. Ach ja, das schaffen wir
spät schon. Spät nachts, da kommt was Geiles
dabei. Wann auch immer, da kommt irgendwas Lustiges bei raus. Wir haben uns eigentlich überlegt, auch wenn der Mensur das noch nicht weiß, dass wir den Mensur mal mit einpacken, damit wir uns etwas länger unterhalten.
Ja.
Würde mich zumindest freuen. Freue mich drauf, ganz genau. Und bis ganz bald.
Ciao.
Game on. Ciao.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.